Hallo, hier ist wieder Radio Free FM mit Def Radio. Heute zu Gast ist Mike und ich bin Tobi. Das, was ihr eben gehört habt, war übrigens Chris Onak mit Tubillon. Naja, heutiges Thema ist ja Cloud Computing.
Genau.
Wölkchen rechnen. Was versteht man denn da so drunter?
Naja, also okay. Cloud Computing, also die deutsche Übersetzung Wölkchen Computing oder Wolken Computing, ja, das ist ein weites Feld.
Also kann ich das so ein bisschen einordnen? Ja, sagen wir mal allgemein in die Supercomputing-Geschichte, insbesondere in Sachen wie Netze, Grid-Computing, solche Sachen?
Ja, da komme ich her. Und da kann man das im Prinzip auch ganz gut einordnen. Also Cloud-Computing ist so ein lustiger, neuer, toller Hype-Marketing-Begriff, der jetzt gerade aktuell ein bisschen gepusht wird im Internet. Und beinhaltet eigentlich als Oberbegriff alles, was du so machen kannst mit Netzwerken. Die Definition oder was Definition gibt es gar keine schöne, aber so das wo es herkommt, ist dieses hübsche, diese Wölkchenbilder, die man auf Netzwerkgrafiken oft mal sehen kann, wenn irgendwo dann die Verbindung ins Internet aufgebaut wird und dann sieht man auf der Grafik so eine Linie in eine Wolke hinein und dieses Wölkchen repräsentiert alles, was irgendwo von irgendwoher kommt, aus dem Netzwerk. Das bringt Netzwerk für mich. Da kommt diese Cloud-Computing-Geschichte her.
Okay. Das heißt im Prinzip, Rechner im Allgemeinen, die so miteinander verbunden sind und die vernetzte Rechner in dem Sinne.
Ja, vernetzte Rechner und dem aktuellen Trend folgend hauptsächlich auch vernetzte APIs und vernetzte Services. Also im Prinzip, wenn man sich's mal genau überlegt, und da können wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, dieses Cloud-Computing-Zeugs und diese Dienste, die da angeboten werden in diesen Clouds, das sind letzten Endes einfach nur ja mehr oder weniger klassische Netzwerkdienste, also File-Services oder irgendwelche sonstigen Computing-Services, die man übers Netzwerk anbietet, was aber an und für sich gar nicht so unglaublich neu ist. Also wir haben die jetzige Phase, die sich Cloud Computing nennt, schließt sich ein bisschen an so eine Phase, wo wir Software as a Service hatten. Da war dann SaaS das ganz tolle Buzzword. Davor hatten wir eine Phase, da hieß das Ganze Grid Computing. Da war ich dann relativ viel mit drin und war da ziemlich aktiv oder bin es immer noch eigentlich. Und die labeln sich jetzt auch einfach nur um in Cloud Computing. Davor, wie hieß denn vor dem Grid Computing? Ich glaube, Peer-to-Peer Computing hatten wir davor, glaube ich, noch.
Das heißt, immer wenn ich höre, Peer-to-Peer-Computing ist out, das macht keiner mehr, dann heißt das in Wahrheit, dass das Schlagwort ist abgegriffen, das will keiner mehr hören und wir haben jetzt ein neues Schlagwort. Eigentlich machen wir immer noch dasselbe, aber das verkauft sich jetzt besser.
Ja, viel cooler als vorher. Weil, hey, also komm, ein Wölkchen-Computing ist doch wohl viel, viel cooler als ein Stromnetz-Computing.
Das habe ich bisher noch nie so betrachtet, aber jetzt, wo du es sagst, natürlich, ja.
Ja, dieses Grid kommt von Stromnetz und ja, dieses Wölkchen, wie gesagt, von Wölkchen. Und davor Peer-to-Peer auch klar, also dass man keine Server hat, sondern untereinander Dienste im Netzwerk anbietet. Ja, fast immer das Gleiche. Also wir können mal ein bisschen jetzt zeigen, was nur aufgewärmter Kaffee ist. Aber am Schluss vielleicht auch mal drauf kommen, dass ein paar Sachen durchaus auch spannend neu sind. Also es ist nicht alles nur aufgewärmter Kaffee von irgendwelchen alten Netzwerk-Services. Das kann man bis zurück auf, ja, was waren so die ersten Netzwerk-Geschichten? Sun macht schon seit 20 Jahren dieses komische Network ist zu Computer-Motto. Weiß nicht, wer noch weiter davor war. Im Prinzip die ganzen Mainframes waren auch im Prinzip die Wolke. Da kam halt irgendwo aus dem Netzwerk, kamen halt irgendwie Dienste.
Du hattest vorhin mal was gesagt von Next Computer.
Ja, bei Next, das ist ganz spaßig. Da hatte ich vor ein paar Wochen war irgendwie, ja genau, am 24. oder 25. Januar war 25 Jahre Macintosh.
Okay.
Kennt man vielleicht noch aus diesem Spot January 20 irgendwas hier mit dieser Hammerwerferfrau und diesem 1984 Thema. Da haben sie diesen Macintosh eingeführt und dann gab es halt im Internet mal eine Woche lang Hype um irgendwelche alten Apple-Geschichten. Und da habe ich mir auf YouTube ein altes Video angeschaut von der Einführung von Next. Das ist ja, also bei den Mac-Jüngern, da gehöre ich ja dazu, ist das hier ein bisschen, da gibt es halt diese Next-Schiene, die mal zwischendurch sich abgespalten hat und dann wieder heimgekommen ist. Und die Einführung von diesen Next-Maschinen, da gab es in der Präso so eine Kategorisierung von Computeranwendungen, Computerdiensten. Und er hat der Steve Jobs damals, als er eben bei Next war, das so schön klassifiziert. Ja, also es gibt diese ganzen Personal Computing-Geschichten jetzt aktuell auf dem Markt Anfang 90er. Und dann haben wir diese ganzen Desktop-Publishing-Sachen von Apple, die da rumlaufen. Und dann haben wir jetzt hier bei Next ganz toll, wir sind jetzt diejenigen, die Interpersonal Computing erfinden. Also im Prinzip auch Wölkchendienste, die da gehypt wurden und ganz neu. Und wir sind jetzt mega innovativ und machen hier Interpersonal Computing. Er hat als Passwort sich nicht wirklich irgendwo durchsetzen
Moment,
können.
Moment. Also das heißt dann wohl, dieses Wölkchen-Computing, das ist nichts weiter als, ich habe einen Rechner und ich habe einen anderen Rechner und ich kann einen Job da drüben ablaufen oder ich kann mich da drüben einloggen oder sowas. Ich bin irgendwie vernetzt.
Letzten Endes, also ja.
Das meinen die ernst?
Das Problem ist, niemand ist wirklich da, der das Cloud Computing definiert hat. Das hat sich nur ergeben daraus, dass du halt diese Netzwerkgrafiken, wenn du ein Netzwerkschema dir aufmalst und irgendwo halt eine Wolke hast, wo du nicht weißt, wo die herkommt. Das ist halt irgendwo her. Das kommt irgendwo von der Uni irgendwie geliefert, von irgendeinem Admin geliefert oder es kommt ganz aus dem externen Internet. Das ist halt dann Cloud Computing. Das heißt, wenn du irgendwo letzten Endes gar keine Ahnung hast, dann ist für dich alles, was aus der Netzwerkdose kommt, im Prinzip die Wolke, von der du nicht weißt, wo es herkommt oder wie es implementiert ist oder irgendwas. Es ist halt da oder auch nicht, dann können wir auch noch drauf kommen.
Okay.
Aber alles, was aus dem Netzwerk kommt, kann im Prinzip schon die Wolke sein. Wenn du es lokal bei dir hast, ist es nicht unbedingt die Wolke. Also wenn es deine eigenen Services sind und du selber das Zeug betreibst, ist es im Prinzip keine Wolke mehr. Aber das weicht sich auch schon wieder auf, weil aus diversen Sicherheitsgründen und Availability-Gründen, also dass auch diese Cloud nicht mal irgendwo vielleicht wegfliegt, wenn irgendwo gerade mal Netzschwankung ist, gibt es auch schon die ersten Trends, dass man Personal Clouds haben will, dass man also quasi so eine Cloud sich auch zu sich holt, lokal. Das heißt, du hast dir dann nicht mehr streng genommen als externen Dienst, der irgendwo läuft, sondern doch wieder bei dir. Du könntest also dann im Netzwerkplan ein kleines Item irgendwo hinmachen, lokal bei dir. Was dann streng genommen, eben nicht mehr irgendwo herkommt, sondern bei dir ist lokal, aber jetzt halt marketingtechnisch eben in der Betrachtung doch so eine Art Mini-Wölkchen ist, weil du keine Kontrolle darüber hast oder wie auch immer. Du steckst halt ein Kabel an und dann ist es irgendwie da und du weißt nicht wie. Also im Prinzip ist es eigentlich eine Verblödungsbezeichnung.
Hey, okay, also ich wusste immer schon, dass das Internet böse ist. Dass es so böse ist, war mir jetzt noch neu. Und ich finde es schön, dass wir jetzt alle verstanden haben, was Cloud Computing ist. War eine schöne Sendung. Ich mache jetzt erstmal nochmal Musik und dann machen wir weiter. Okay, und da sind wir wieder von Dev Radio. Das eben war von MindThings LifePath, Sounds from the Past. Wir sind hier wieder mit dem Thema Cloud Computing. Bei mir ist Mike und ich bin Tobi. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten jetzt noch ein bisschen History machen oder lieber Beispiele?
Also wir können noch ein bisschen History machen, weil im Prinzip ist es mal ganz interessant zu wissen, dass solche Sachen immer wiederkehren und wo sie herkommen, wie man sie einordnen kann. Wir haben auch schon ein paar lustige Fragen aus dem Chat bekommen. Wenn ihr auch in den Chat wollt, devradio.de ist ein Link auf Chat, da könnt ihr bei uns ins IRC kommen und auch live während der Sendung noch ein paar Fragen stellen. Aus dem Chat hatten wir noch ein bisschen Fragen zur Einordnung. Und dann machen wir vielleicht noch den Rest History dazu, um das ein bisschen schärfer einzugrenzen. Obwohl ich ja, wie schon gesagt, eigentlich der Meinung bin, dass diese Cloud-Bezeichnung eher dazu da ist, es möglichst nicht scharf einzugrenzen. Also
halt dich einfach nicht an die Vorgaben.
Ja, was heißt Vorgaben? Also ja, wir definieren quasi jetzt selber einfach Cloud Computing, weil das ja sonst keiner macht und alle das für alles benutzen, dann fangen wir einfach mal an, selber zu definieren. Ne?
Machen wir das doch einfach. Dann haben die Leute endlich mal eine Quelle, auf die sie sich beziehen können.
Genau. Wir sind zitierfähig.
Wundervoll. Das wollte ich immer schon mal sein.
Genau. Frage aus dem Chat, weil ich das gerade eben auch noch eingeworfen habe mit Peer-to-Peer-Computing. Das ist es halt noch ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Peer-to-Peer-Computing ist eigentlich auch nie wirklich im Mainstream angekommen als Begriff, weil Peer-to-Peer versteht man üblicherweise immer eher dieses Netzwerkmodell. Also eine Topologie, in der kein Zentralserver Dienst anbietet, sondern wo jeder Client gleichzeitig auch Server ist und dann gleichberechtigt Dienste verteilt werden oder Angebote bereitgestellt werden.
Ja, das ist ja schon mal eine Technologie, mit der du ganz bestimmte Sachen erstmal machen kannst. Wenn wir jetzt mal groß in den Überbegriff Grid Computing gehen, da ist Peer-to-Peer in der Form, wie es zum Beispiel bei File-Sharing-Programmen der Fall ist, durchaus eine Technologie mit so einigen entsprechenden Vorzügen in dem Sinne. Sprich, du hast irgendwo in dem Fall tatsächlich deine Wolke, von der du nicht mehr weißt, wer dazugehört. Mhm. Klingst dich da einfach mit ein, stellst eine Anfrage, die wird irgendwie in dieser Wolke weiter bearbeitet, verteilt und irgendjemand antwortet auf deine Anfrage. Diese Antwort wird irgendwie wieder irgendwie zurückgeroutet. Und du kriegst dann halt entsprechend die Informationen, zum Beispiel mit wem du dich verbinden sollst, direkt oder kriegst du sogar sofort deine Antwort. Ja. Für viele Aufgaben ist das bereits alles das, was ich haben will eigentlich. Mhm. Und ich schaffe das halt, ohne dass ich die Topologie des Netzes kennen muss, ohne dass ich wissen muss, wer alles dazugehört, ohne dass irgendwelche bestimmten Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt online sein müssen. Also sprich, ist eigentlich nur wichtig, dass die Wolke an sich existiert.
Du brauchst in der Regel noch einen Zugangspunkt. Also die meisten, also ich kenne mich jetzt halt mit dem Peer-to-Peer-Kram ein bisschen besser aus, die meisten Peer-to-Peer-Systeme haben halt dann in der Regel doch irgendwo noch einen kleinen zentralen Punkt, einen kleinen Single Point of Failure, das ist der Zugangspunkt. Also du musst also
das erste Mal reingehen.
Richtig.
Ja, also Bootstrap halt.
Richtig. Zum Bootstrappen, du brauchst mindestens mal irgendwo einen Punkt, wo du hingehen kannst, um dir eine Liste von aktuell aktiven Peers oder Nodes zu ziehen, damit du dann in dieser Wolke teilnehmen kannst.
Aber schlimmstenfalls könnte man dann sich diese Liste quasi auch nochmal gespeichert haben und hoffen einfach, dass ein paar von denen zumindest noch da sind, wenn ich das nächste Mal wieder reingehe. Also insofern kann man da auch so die eine oder andere Lösung für das Problem, also dass man zumindest diesen Entry Point, diesen zentralen Entry Point nicht jedes Mal braucht.
Ja, das macht üblicherweise auch so, das ist ganz witzig. Was dazu führen kann, lustiges Phänomen bei diesem Peer-to-Peer-Kram, wenn du dich einwählst bei deinem Provider und bekommst eine IP und diese IP hat vor dir jemand benutzt, der Peer-to-Peer-Kram gemacht hat, dann kann es sein, dass du in den ersten paar Minuten oder was weiß ich, keine Ahnung, eine ganze Menge Anfragen noch bekommst, weil irgendwelche anderen Internetnutzer
die kriege ich noch von jemand anders, richtig.
Genau.
Auf die Weise habe ich allerdings zufälligerweise aus Versehen dann auch gleich wieder ein paar Peer-Entry-Points, die zwar nicht so direkt für meine Anfrage jetzt geeignet waren, aber die vielleicht wieder ein paar Leute kennen. Und auf die Weise komme ich dann zu ein paar Knoten aus dem Netz.
Mhm. Ja, um jetzt aber zurückzukommen auf dieses Cloud Computing. Beim Cloud Computing soll es dir aber eigentlich gerade egal sein, ob da jetzt dann hinter der Anfrage, die du stellst, ein Peer-to-Peer-Netzwerk steht oder vielleicht schlimmstenfalls auch ein Zentralserver steht. Also das Cloud Computing möchte das eigentlich eben als Wölkchen betrachtet sehen, also völlig wegabstrahieren. In der Regel macht man natürlich dann eben sowas, gerne sowas wie so eine Peer-to-Peer-Geschichte, eben um Ausfallsicherheit zu haben. Ja, hauptsächlich wegen Ausfallsicherheit eigentlich oder um große Datenmengen bereitstellen zu können, die nicht Platz haben auf einem einzigen Server. Aber es kann im schlimmsten Fall auch eine Mainframe sein zum Beispiel, um mal ganz zurückzugehen in die History. Also, und das kommt auch witzigerweise wieder zurück, das ist ganz spaßig. Und zwar, also Mainframe, vielleicht kurz als Erklärung für die, die es nicht kennen, das ist ja schon eine Weile her eigentlich.
Das ist eigentlich ein großer, fetter Rechner, auf dessen Betriebssystem zulässt, dass da mehrere Leute drauf sich einloggen, aktiv was rechnen. Historisch gesehen sogar in Form von Hintereinanderbetrieb, sprich Batchjobs, Hauptsache aber im Prinzip irgendwie, das verwaltet eine ganze Menge Rechenkapazität, Netzwerkkapazität, sprich mehrere Leute können hier irgendwelche Dienste laufen lassen. Fett, groß, teuer.
Und genau solche Sachen kommen mit der Cloud quasi wieder. Und zwar zum einen mal diese Batch-Queues, was du erwähnt hast. Also wenn ich große Rechenjobs habe, dass ich diese Rechenjobs einfach zusammenschnüre als Job und dann mal in die Wolke schmeiß und dann kommen sie irgendwann zurück und geben ein Ergebnis.
Okay.
Das ist ein ganz, ganz großer Trend. Zum einen hier Low-Cost Peer-to-Peer mit kleinen Computing-Grids. Grid-Computing-Geschichten.
Vielleicht sollten wir auch nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich in dem Sinne ein Computer-Grid?
Ein Computer-Grid, das ist auch, also ein Grid in dem Fall, die deutsche Übersetzung wäre dazu Stromnetz.
Also der Begriff Grid kommt erst einmal aus dem englischen Stromnetz in dem Sinne. Einfach, ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ich gehe an die Dose und Hauptsache, da kommt Strom raus.
Genau.
Ich gehe in dem Fall jetzt an die Dose, da kommt Internet raus.
Ja, genau. Oder typischerweise bei Grid Computing, da kommt Prozessorleistung raus. Mhm. Also Prozessorleistung rauskommen in dem Fall bedeutet, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte, was ist denn rechenintensiv? Also als User typischerweise, was man rechenintensiv machen möchte, wäre Videos encoden oder Musik encoden. Dann kenne ich ein paar Lösungen, die gehen her und sagen, ja, okay, also der User hat mir jetzt hier 1 GB an Videodaten von seiner DV-Kamera gegeben und ich kann jetzt hier über das Netzwerk und eine Netzwerkfreigabe mit dieser Datei kann ich jetzt 5 Rechner rekrutieren und die Rechner mounten sich, also die holen sich alle über das Netzwerk diese Datei. Und tun dann jeweils 1/5 dieses Stücks encoden. Und dann habe ich quasi dieses Netzwerk als Grid angeschlossen und habe einfach mich da reingestöpselt und dann helfen mir diese Rechner beim Encoden von diesem Video. Oder was es auch gibt, läuft in der Regel nicht als Grid Computing, aber beim Kompilieren gibt es sowas auch.
Dass ich so auf mehreren Rechnern mein Kompilat im Prinzip verteile.
Disk.cc nennt sich das, genau. Ich weiß gar nicht genau, wer und wie da die Verteilung von den Dateien übernimmt, aber es wird auch dieser eine große Compile-Job verteilt auf mehrere Clients.
Sollen wir zwischendrin mal wieder ein bisschen Musik machen?
Nein, wir müssen vielleicht darauf hinweisen, wenn hier im Hintergrund
Im Hintergrund so seltsame Geräusche sind, draußen auf der Straße ist irgendeine Musikgruppe oder ich weiß nicht, was die da von der Veranstaltung machen.
Es herrscht Phasennet halt.
Da kann es durchaus sein, dass da mal so gewisse Nebengeräusche reinkommt. Wir versuchen das manchmal mit Musik oder so zu verdecken, aber manchmal wird es uns nicht gelingen.
Wir sind kurz abgeschweift.
Ja.
Ich wollte noch mit diesem Mainframe fertig machen, bevor wir dann nachher zu den aktuellen Sachen wieder zu kommen. Wir müssen mal Beispiele machen für die ganz aktuellen Sachen. Bei den Mainframes, das finde ich ganz irre, dass es wieder zurückkommt. Und Mainframes, so wie ich es in Erinnerung habe, sind ja unter anderem auch in letzter Konsequenz dann so verrückt gewesen, dass du auf deinem Tisch gar nicht wirklich in dem Sinne einen Computer hattest, einen eigenen, sondern dass du eigentlich nur so eine Art, dass du halt ein Terminal hattest.
Du hattest im klassischen Sinn. Im Prinzip ein Textterminal. Mhm. Dieses Textterminal hatte nichts weiter als eine RS-232-Schnittstelle. Im Prinzip das, wo man ein normales Modem dranhängt oder was hinten beim Modem nachher rauskommt, serielle Schnittstelle halt, und hat das im Prinzip als ASCII-Code interpretiert, mit ein paar Steuerzeichen versehen, eventuell noch den Cursor irgendwo hinsetzen können, und sprich, ich habe meine gesamte Kommunikation dann über ein solches Textterminal gemacht, und dort genau das gehabt, was man heute so als X-Term oder wie auch immer diese Dinger auf den verschiedenen Systemen jetzt abgewandelt heißen. Mhm. Also so ein Terminalfenster war dann im Prinzip meine Welt. Mhm. Später kamen dann sogenannte X, ja, wie soll ich das sagen, grafischen Terminals mal dazu. Die hatten ein ganz winziges System im Prinzip, das sie aber wahrscheinlich gar nicht auf eigener Platte hatten, sondern übers Netz gebootet haben. sprich, auf irgendeinem Großrechner war dann halt ein Verzeichnis für diese ganzen grafischen Terminals. Mhm. Und die haben dann halt über BootT oder was für entsprechende analoge Dienste das waren, was weiß ich, halt irgendwo aus diesem Netzwerkverzeichnis gebootet, haben dann im Prinzip eine X11-Oberfläche gehabt und waren halt so ein ganz, ganz abgespecktes Miniatur-Unix, das im Prinzip nur auf X11 spezialisiert war, Displays setzen und verschieben konnte. Und das war's eigentlich. Darüber hast du dich dann halt auf dem Einlog-Manager auf irgendeiner Großrechnermaschine dann authentifiziert und dann im Prinzip die gesamte X-Session im Prinzip darüber geliefert bekommen. Sprich, du hattest wieder genau dasselbe. Du hattest zwar eine grafische Umgebung, aber eigentlich keinen richtigen Rechner. Der richtige Rechner steht irgendwo, meinetwegen zwei Straßen weiter. Und auf dem sind dann irgendwo wahrscheinlich so an die 50 Leute gerade gleichzeitig eingeloggt. Der Rechner muss die entsprechende Power bringen und vor allem diese Leute gleichzeitig memorymäßig und dergleichen verwalten können. Erstaunlich war, mit wie wenig aktiven Memory das damals ging. Das waren teilweise 32 Megabyte Maschinen oder bis hoch zu 196, 256 Megabyte, die dann reichten für die 50 User.
Ja, was ja für Mainframe-Zeiten viel gewesen wäre, oder?
Das war für Mainframe-Zeiten wahnsinnig viel. Und wenn du jetzt nur...
Wovon sprechen wir da?
Das war in den 90ern. Also Anfang 90er noch die Text-Terminals, Mitte 90er, also sagen wir mal 93 kamen bei uns in der Uni diese X-Terminals.
Mhm. Und das kommt jetzt dieser Effekt, dass im Prinzip dein ganzer Computer eigentlich aus der Wolke kommt, weil du nur diesen dummen kleinen Terminal hast und alles, was dann an wesentlichen Diensten von einem Computer erwartet wird, kommt in dem Fall von diesem Mainframe, also quasi aus der Wolke, das kommt wieder. Also halte ich jedenfalls
kann ich mir diesen Mainframe-Computer dann als richtigen Mainframe-Computer tatsächlich als echten Rechner vorstellen? Oder ist das ein virtueller Rechner, der im Grunde aus dem Grid besteht?
Nee, also was ich meine, worauf ich raus will, sind diese ganzen virtualisierten Server. Das heißt, du hast einen großen Server irgendwo stehen, irgendwo am besten dann direkt irgendwo gleich bei einem Internetprovider irgendwo gehostet. Okay. Und auf diesem Server laufen dann mehrere Computer als virtuelle Instanzen. Also da wird jeweils ein kompletter Rechner gebootet, virtuell.
Mhm. Ja, okay.
Und diese Rechner können dann benutzt werden von Usern oder typischerweise in der Regel nur von Admins, um dann verschiedene Serverdienste laufen zu lassen. Du hast diesen kompletten Computer in der Wolke oder ganz viele Computer in der Wolke,
die du einfach so nutzen kannst. Du redest von V-Servern und
genau, richtig.
Gehostetes Rechner, was weiß ich, beim Provider. Und
genau, bis hin zu irgendwelchen VMware-Images.
Ja, ja.
Also das ist eigentlich das, worauf ich jetzt raus will.
Da hast du dann abgebildet sind, das weißt du ja oder musst du ja gar nicht mehr wissen. Mhm. Hauptsache, du kriegst vielleicht noch deine Konsole, das dann selbst irgendwo, sei es neu installieren kannst, aber kümmerst dich dann nicht mehr um Backup, nicht mehr um Stromversorgung, nicht mehr um Netzwerk und all den ganzen Kram,
genau,
sondern nur noch das, was im Prinzip digital eigentlich auf deinem Ding läuft.
Genau. Ich habe dann irgendwie im schlimmsten Fall nur eine Shell oder vielleicht ein VNC oder sowas in Richtung. Und wo das herkommt, ja, genau, das kommt halt aus der Wolke. Oh. Und es ist meistens nicht mal ein wirklicher Rechner, das ist nur so ein Multi-User-System oder ein Multi-Image-System, wo halt mehrere virtuelle Computer drauf gehostet werden.
Ja, möglicherweise dann halt ein virtueller Rechner, was weiß ich, auf der VMware von dem oder auf dem Xen oder was auch immer die drunter liegen haben. Mhm. Nochmal ganz kurz zu Grid an sich, dass wir das vielleicht auch mal ganz kurz noch definieren. ein Grid ist in dem Sinne jetzt, wie gesagt, so diese Wolke, die aus der Dose kommt, in diesem Fall Prozessorleistung oder sowas, bezieht sich teilweise auf sehr unterschiedliche Aufgaben. Eine Anwendung ist Prozessorleistung zu sharen, eine Anwendung ist Speicherplatz, Plattenplatz zum Beispiel zu sharen. Siehe das CERN, diese Atomphysiker, das Kernbeschleuniger Center hat mittlerweile in seinen Streuversuchen so große Datenmengen, dass im Prinzip bei einer solchen Streuung teilweise in der Größenordnung, ich glaube, eines Petabytes anfallen. Und die haben nun das Problem, wo wollen sie so schnell mit den ganzen Daten hin? Und das schafft keine normale Hardware mehr. Also verteilen die das mehr oder weniger so unter den ganzen Physikerinstituten. Irgendwelche Rechner können mit der entsprechenden Software in einen Grid im Prinzip dann eingeklinkt werden und die kriegen das Zeug dann halt geliefert, schreiben es dann irgendwo bei sich auf die Platte und man kann dann im Prinzip erstmal sehen, dass man das irgendwie ordnet und eventuell auch zugreifbar macht, auch wieder übers Grid, dass entsprechende Leute das dann entsprechend wieder auswerten können. Zu den großen Planungsfragen gehört dabei die Verteilung. Wer kriegt jetzt was? Möglichst die Leute, die mit bestimmten Daten was anfangen können, später anfangen wollen, die sollen es möglichst nachher auch lokal haben. Aber das ist erstmal so das Prinzip. Recht bekannt geworden sind Grids zum Beispiel durch solche Anwendungen wie SETI at Home. Das war mal so eine NASA-Anwendung, die wollten... War nicht?
Nö, seht ihr, ich,
die wollten im Prinzip einfach mal so ihre Auswertung des gesamten Himmels, kommen da irgendwelche Signale, die auf intelligentes Leben oder auf Radiosignale wenigen schließen ließen. Da wollten die im Prinzip den Himmel flächendeckend absuchen. Das Problem ist, das ist so eine tierische Arbeit, dass das nicht mehr so bewältigbar ist. Also haben die so wie kleine Anwendungen in Bildschirmschoner Form verteilt und haben dann im Prinzip nur noch Aufträge, so bestimmte Datensätze geliefert, die sollten auf dem entsprechenden Rechner ausgewertet werden und dann im Prinzip nur eine einzige Zahl zurückliefern. Was man dabei kriegt, ist im Prinzip wie bei einer Google-Suche, ich grabe so 300.000 Hits im Prinzip bei meiner Suche und jetzt möchte ich bitteschön vielleicht ein Ranking kriegen, dass ich mir nur noch die obersten 3 Dutzend oder was weiß ich mal genauer ansehen und nochmal neu durchrechnen muss. Aber welche von diesen 300.000 sind nachher die interessanten, die ich nochmal neu durchrechnen muss? Das sind so die Fragestellungen, die die zum Beispiel gemacht haben. Oder man hatte zum Beispiel das RC5-Projekt.
Oh ja, das ist schön, dass du das erwähnst.
Bei dem man mal irgendwelche Codes knacken wollte oder mal zeigen wollte, dass es geht. Mhm. Das ist auch wieder so eine Rechenpower dazu notwendig, dass man da sich überlegt hat, dass man das verteilt. Auch da ging es dann darum, wer hat vielleicht jetzt einen interessanten Ansatz dabei gefunden in dem Sinne. Also eigentlich auch wieder nur eine Zahl, die ich zurückhaben muss.
Mhm. Ich rutsche hier neben dir schon ganz unruhig auf dem Stuhl hin und her.
Entschuldige.
Weil die beiden Sachen sind natürlich Sachen, bei denen ich einen näheren Bezug zu habe, weil ich arbeite ja bei Distributornet ein bisschen mit, so hobbymäßig, ab und zu mal wieder, wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe. Ja.
Vielleicht eine Sache noch.
Also du bist neutral.
Noch eine Sache, also bestimmte Firmen, wie zum Beispiel auch aus der Pharmazie, die machen sowas teilweise auch. Ich glaube, Aventis hat irgendwann mal an einem ihrer ganz großen Standorte, die haben 20.000 PCs einfach da und haben dann zugesehen, dass sie die irgendwo mal für ihr privates Grid verwenden können. Interessant ist vielleicht die algorithmische Komplexitäten mittlerweile nicht mehr so auf die traditionelle Art, also wie viel Rechenzeit brauchen wir, sondern die rechnen, wie viel Strom brauchen wir.
Ja, das ist ein ganz netter Trend, den man da sieht. Das wird auch immer weiter so kommen. Wir haben das auch, also aus dem Nähkästchen mal ein bisschen geplaudert, bei Distributed.net haben wir inzwischen auch so eine Kategorisierung auf Watt für Recheneinheiten, also bei RC5 zum Beispiel, das ist dieses Krypto-Projekt. Da haben wir ein lustiges Ranking von Ich glaube, ganz unten ist eine ganz normale CPU. Wenn also so eine General Purpose, also wenn es einfach ein Prozessor, der halt alles machen kann, wenn der Prozessor so einen RC5-Schlüssel einmal komplett benutzt, also einmal diesen Chiffrentext dechiffriert mit einem Schlüssel, den er ausprobieren möchte, dann braucht es so und so viele Taktzyklen und das sind dann so und so viele Sekunden und der Rechner braucht so und so viel Watt, wenn er läuft. Und dann kann man da ungefähr so abschätzen, wie viel Watt eben so ein paar Schlüssel brauchen. Und besser wird es dann zum Beispiel bei einer PlayStation 3. Es gibt einen Client für eine PS3, die auch RC5 machen kann, mhm. Number Crunching machen kann, wo du dann ganz viele Vektoreinheiten hast. Also so eine PlayStation hat eine CPU, also einen allgemeinen Prozessorkern und dann, ich glaube, 6 oder 7 Vektoreinheiten, auf denen man dann so vektorisiert parallel Jobs ausführen kann. Das heißt, du kannst im Prinzip dann 6 Keys gleichzeitig benutzen, um diesen Text zu dechiffrieren. Dann hast du im Prinzip, die PlayStation 3 braucht, glaube ich, so viel wie ein normaler Rechner auch. Also ziemlich viel für ein Heimgerät, aber halt ungefähr gleich viel. Kann aber dann eben 6-fache einen Schlüssel rechnen. Und ganz, ganz neu, noch besser sind dann diese Grafikkarten, auf denen man auch rechnen kann. Eine Grafikkarte braucht auch nochmal mehr Strom als normale Rechner, weil das eben dann ein Rechner ist, plus die Grafikkarte, die dann auch nochmal, keine Ahnung, zwischen 100 und 300 Watt braucht, glaube ich, für eine Grafikkarte. Aber da habe ich dann die Möglichkeit, bis zu, keine Ahnung, 128 Schlüssel parallel rechnen zu lassen, weil die Grafikkarten sind irre parallelisierbar. Das ist ganz witzig.
Okay.
Und da haben wir eine Liste, wo es auch nach Kilowatt geht oder nach Watt geht.
Vielleicht noch eine Sache. Die Firmen, die da jetzt mit so vielen, das ist ja nicht nur die eine Firma, das ist ja ein wiederkehrendes Problem bei allen möglichen Firmen, die sich überlegen, Grid Computing, was weiß ich, innerhalb ihrer Firma zu machen. Die haben das Problem, wie gesagt, dass sie müssen jetzt plötzlich ihre PCs, ihre Mitarbeiter dazu kriegen, dass sie ihre PCs über Nacht laufen lassen. Und um Strom zu sparen, versuchen sie den Leuten zu vermitteln, dass sie doch den Monitor abschalten sollen, aber den Rechner anlassen sollen. Das ist gar nicht so einfach zu vermitteln. Das geht so weit, dass es Schulungen gibt, genau für diese Aufgabe.
Kann sein. Aber es macht Sinn halbwegs. Also man muss ja nicht den ganzen Rechner extra laufen lassen. Also gut, okay. Ja. Früher war das ein bisschen einfacher. Also früher gab es noch nicht so wirklich viel Stromspargeschichten. Das heißt, wenn ein Rechner gelaufen ist, dann ist er halt gelaufen und dann hatte man, wenn man nur Textverarbeitung macht, zum Beispiel bei irgendeiner Sekretärin oder sonst irgendwas in Richtung, da war da eine Menge Idle-Prozessor-Kapazität rumgelegen und die konnte man benutzen und dann war alles gut. Heute ist es, selbst wenn man den Rechner nicht benutzt, also wenn man nur Text schreibt und der Rechner sich im Prinzip langweilt so, dass der Rechner dann runtergefahren wird, dass die Prozessortaktung vielleicht halbiert wird, solche Geschichten. Das heißt, heute ist das Argument, dass man da wirklich Idle-Ressourcen hat, nicht mehr so wirklich tragfähig.
Das stimmt nicht ganz. Wie gesagt, du musst Kosten-Nutzen rechnen. Du hast ein bisschen höheren Stromverbrauch, insbesondere wenn du die Rechner über Nacht anlässt, aber du musst natürlich gucken, welche Leistungen du rauskriegst.
Richtig.
Eine weitere Sache ist auch nochmal die Erneuerung der Rechner. Während du bei so einem Großrechner, da hast du halt einmal 500.000 oder auch 2 Millionen ausgegeben für diese Kiste und die steht dann da und altert.
Ja, genau.
Während bei den PCs in den verschiedenen Abteilungen wird so kontinuierlich immer mal wieder so die PCs nach 2-3 Jahren einfach mal wieder erneuert. Mhm. Manchmal kann es auch länger sein, aber wie gesagt, so ein bisschen kontinuierlich in dem Sinne. Das heißt, du hast so einen kontinuierlichen Wandel der Rechnererneuerung in dem Sinne. Mit der Wolke ist es einfacher oder mit dem Grid als in dem Sinne jetzt mit so einem einzelnen Mainframe.
Ja, viel einfacher. Und es ist, ja, es macht Sinn. Also ich kenne ein paar Kollegen von Dispo.net haben damals in der ersten Blase auch tatsächlich in der Firma gearbeitet, oder ich glaube, die gibt es immer noch und die machen es immer noch quasi kommerziell und bieten da Firmen an. Also Beispiele, die ich da so kenne, waren, glaube ich, so Bioinformatik-Geschichten, wenn sie irgendwelche DNA-Sequenzierungen machen müssen oder sowas. Das ist halt Pattern-Matching in groß, in viel. Oder ich glaube auch, was hatten sie noch? Ich weiß gar nicht, was sie da hatten. Ich glaube, viele Sachen noch nicht, haben sich nicht materialisiert. Was, glaube ich, auch gewesen ist, ähnlich wie bei CT at Home, gibt es so geologische Forschungsgeschichten, wenn Firmen zum Beispiel noch Öl suchen oder sowas in Richtung. Dann bauen sie sich
irgendwo um. Ja, die ganzen Daten, die sie irgendwo jeder nur noch so seine Teildaten speichern. Und ja. Aber weltweit hat man alles in dem Sinne zur Verfügung. Das ist eine der Anwendungen, an die man zumindest denkt. Eine weitere Anwendung.
Jagen halt Schall in den Boden rein und dann kommt ein Echo zurück und dann sucht man dann nach irgendwelchen Mustern und so.
Eine weitere, ja, das ist dann sowohl als auch. Das ist dann, zur Auswertung brauche ich ein Grid, aber die Daten halten im Prinzip habe ich in dem Grid.
Ja, sowohl als auch. Also
Datenspeicherung und ein weiteres. Anwendungsgebiet ist, glaube ich, so die Börse weltweit, die mittlerweile längst nicht mehr alle Papiere überall sich gespeichert haben, sondern im Prinzip Anfragen irgendwo in ein eigenes Grid machen über die aktuellen Kurse, über die aktuellen Marktveränderungen in dem Sinne und das Ganze mittlerweile über so ein verteiltes System gerechnet wird.
Kenne ich mich nicht so aus.
Habe ich auch nur gelesen in dem Sinne. Okay, ich würde sagen, wir machen dann nochmal Musik und kommen dann gleich wieder. Hallo, hier ist wieder Def Radio mit Radio... Nein, umgekehrt. Radio Free FM mit Def Radio. Hier ist Mike und hier ist Tobi. Und wir haben heute das Thema Cloud Computing. Wir hatten jetzt eben so eine ganze Menge über Historie. Was ist eigentlich solch ein verteiltes System, was ist Grid Computing? Hören wir doch mal mit dem ganzen Uralt-Kram auf. Was ist denn jetzt eigentlich neu? Was sind denn jetzt die Herausforderungen von dem Neuen? Oder ist das eigentlich alles nur alter Kaffee im neuen Gewand mit neuen Buzzwörtern?
Ja, also es gibt auch ein paar wirklich lustige neue Sachen. Das, viel ist nur aufwärmtes Zeug. Und das, ich denke auch, das macht Sinn, dass man erstmal das Zeug ein bisschen auseinandernimmt und kritisiert, weil es tatsächlich vom Prinzipiellen her nicht wirklich so bahnbrechend ist. Aber es gibt durchaus ein paar lustige, spannende Sachen. Wenn man jetzt mal sich von der ganz billigen User-Sicht mal trennt, wo man einfach nur sagt, das kommt halt aus der Wolke und sich mal anschaut, wie dann die Wolke funktioniert und was man da machen muss und wie man mit der Wolke umgehen muss, dann stellt man fest, dass da ein paar schon neue Ansätze bestehen und lustige Forschungsgeschichten gemacht werden können, um sowas dann zu realisieren. Die P2P-Geschichten haben wir ja schon am Anfang bei der Einordnung ein bisschen angesprochen, dass man so eine Wolke möglichst dann vielleicht nicht unbedingt so wie die klassischen Uralt-Sachen als Server implementiert, sondern eben dann tatsächlich als diffuse Wolke anlegen will. Also als großes Netzwerk von Partikeln, die dann diese Wolke ausmachen. Und da kann man eine ganze Menge lustige Sachen machen. Und da gibt es auch ein paar neue Sachen. Vielleicht fange ich mal bei den Sachen an, bei denen ich mich am besten noch auskenne. Das sind halt diese Peer-to-Peer-Geschichten und Grid-Computing-Geschichten. Beispiel CERN. Wenn ich jetzt meine Wolke habe, die dazu da ist, zum Beispiel solche Messungen, solche Datensätze zu speichern,
okay,
die da anfallen irgendwo. Ich habe plötzlich einen riesen Haufen Daten in der Hand und musste jetzt irgendwo, Hilfe, ich habe Daten, ich muss sie irgendwo unterbringen, möglichst schnell. Weil diese ganze Festspeicher ist halt nun mal elends langsam. Und ich habe aber hier meine lustigen Highspeed-Universitätsnetze und so weiter und so fort und kann jetzt mal schauen, oh, nimmt mir irgendwer mal schnell die Daten ab und sichert sie irgendwo. Da kann man sich jetzt beim Scheduling ein paar ganz lustige Gedanken machen und überlegen, wie man sowas lösen kann. Denn die Wolke muss ja irgendwie entscheiden, wer was bekommt.
Okay.
Da gibt es eine ganze Menge lustige Ansätze. Gut, bei der Datenverteilung ist es in der Regel relativ einfach. Ich gucke halt, wer hat wie viel Platz und wie schnell kann man das beschreiben. Und dann ist es einigermaßen rum. Noch spaßiger wird es dann, wenn ich dazu noch überlege, dass diese Daten auch verarbeitet werden sollen. Das heißt, ich möchte dann diese Daten auch möglichst da haben, wo man sie danach auch braucht, um sie zu verarbeiten. Da ist es dann wieder interessant zu wissen, okay, wenn ich jetzt ach, was weiß ich, irgendwelche Echo-Geschichten von irgendwelchen Explosionen habe oder was auch immer. Ich bin ja, unser Hausphysiker ist ja nicht da. Er könnte uns das viel besser erzählen, der Zeitnot. dann, ich abstrahiere das mal so, in der Hoffnung, dass es nicht allzu falsch ist.
Er ist ja im IRC, wir könnten ihn bitten, dass er es alles per Tastatur und wir könnten es vorlesen.
Mal schnell zurück reinschreiben, was es dann so tut im Detail.
Ich glaube, den laden wir lieber nochmal extra ein.
Ja, lass uns mal einfach annehmen, das sind irgendeine Art von irgendwelche Arten von Echos, die da kommen. Und ich verteile jetzt diese ja, Audiosignale, sagen wir es mal so, auf, keine Ahnung, 20 Cluster, die irgendwo in ganz Europa stehen. Jetzt muss ich ja überlegen, wenn da jetzt irgendwelche Signale ankommen, an einem bestimmten Messpunkt, von wo können die herkommen, wie können da irgendwelche Reflexionen von irgendwelchen anderen Quellen mit reinspielen. Und für solche Berechnungen brauche ich möglicherweise auch Daten, die auf einem anderen Cluster gespeichert sind, weil sie halt dann zufälligerweise vom Scheduler irgendwo halt dann, keine Ahnung, in Frankreich geparkt worden sind. Und die Daten, die ich jetzt habe, sind irgendwo hier in Norddeutschland. Und dann muss ich dann darauf zugreifen. Um sowas zu optimieren, braucht der Scheduler. Der Scheduler ist dann in der Regel die Instanz in der Wolke. In der Regel ist es auch meistens so ein Zentraldingens, also was nicht verteilt ist, weil es möglichst ein Gesamtwissen braucht vom gesamten Netzwerk. Man muss dann dieser Scheduler halt ungefähr abschätzen können, wo setze ich diese Schnittpunkte in meinen Datensätzen, um die Kommunikation, die nachher dann teuer zwischen, in dem Fall ist Norddeutschland und Frankreich passieren muss, zu minimieren. Da weiß ich, dass es Anfang der 2000er, wo ich da am alleraktivsten gewesen bin, eine ganze Menge an Forschungsgeschichten gegeben hat. Wie kann ich möglichst optimal solche Scheduling-Geschichten machen? Bei diesen Sachen, damals, als ich aktiv gewesen bin in dem Bereich, ist leider nicht so sehr viel an allgemeingültigen Sachen rausgekommen, weil es extrem anwendungsspezifisch war. Also du hast da extrem viel domänenspezifisches Wissen gebraucht. Also gerade jetzt, wenn irgendwelche Echoreflexionen irgendwo reinspielen, wie kann ich das dann schneiden, dass möglichst wenig Echos reinkommen, damit ich möglichst wenig von irgendwelchen anderen Quellen brauche, beispielsweise.
In dem Fall also, dass ich möglichst wenig Datenaustausch mit anderen, ja, Grid-Knoten oder was weiß ich, richtig, austauschen muss. Also, muss dazu sagen, eines der Probleme, wenn ich solch ein Grid-Netz aufbaue, ist diese Rechner, ich habe keine Kontrolle, wo die stehen, nicht mal welche Leistung die haben. Ich möchte eigentlich vermeiden, viel Kommunikation zwischen denen zwischendrin noch haben zu müssen. Im Idealfall haben die Dinger überhaupt keine Kommunikation, während sie arbeiten. Sie haben nur irgendwo ihren Auftrag. Sie haben irgendwann ein Ergebnis. Im Idealfall ist das eine Zahl. Möglichst gar kein großer Datensatz, aber wenn es sein muss, natürlich auch das. Aber so wenig wie möglich Kommunikation zwischendrin. Und schlimmer noch, ich muss sogar damit rechnen, dass möglicherweise nie ein Ergebnis kommt. Ich muss mir überlegen, was ich machen muss, wenn ein Ergebnis zu lange braucht. In dem Sinne, es könnte ja sein, dass dieser Rechner dann doch ausgeschaltet ist, abgestürzt und was weiß ich, dass mein Ergebnis möglicherweise nie kommt. Mhm. Also sprich, ich muss auch dafür Vorkehrungen finden.
Ja, da gibt es einen, ich glaub, der hieß Deutsch, oder? Also es gibt so 10 Grundregeln für Network Computing oder ja, das im allerallgemeinsten Fall, wo es um die speziellen Fehlerklassen geht, die du haben kannst und die auch garantiert auftreten, wenn du irgendwas mit Netzwerken machst. Und im Kontext von solchen Scheduling-Geschichten oder Distributed Computing allgemein gibt es ganze Klassifizierungen und wie nennt sich das? Keine Ontologien. Ach, egal. Also es gibt jedenfalls ganze Definitionshierarchien, wie man solche Systeme klassifizieren kann, welche Arten von Ausfällen auftreten können. Zum Beispiel ist es garantiert, dass die Kommunikation sich innerhalb von so und so viel Zeittakten synchron ist, oder nicht synchron, dass die halt ankommt und bestätigt wird. Können Knoten ganz ausfallen? Können Knoten lügen?
Das hatte man möglicherweise bei City at Home insbesondere. Da gab es jetzt zwar nur eine ganz, ganz kleine Belohnung, nämlich man konnte irgendwie im Highscore steigen. Mhm. Und manche waren richtig wild drauf, dass sie im Highscore steigen wollten. Mhm, und haben dann entsprechend mal, ja, einfach mal ihren Client ein bisschen umgeschrieben, dass der halt innerhalb einer bestimmten Zeit einfach mal eine Antwort liefert. Ist doch scheißegal, ob die stimmt oder nicht, wird eh nicht nachgerechnet. Mhm. Also, dass sie möglichst häufig so tun konnten, als hätten sie wieder ein Ergebnis.
Mhm, ja. Da hatte ich sogar mal einen Vortrag gehalten beim Kongress. Das war, glaube ich, mein erster Vortrag beim Kongress, bei 21C3, glaube ich. Ist auf fiery.de noch auf der Website. Auf den Webseiten kann man die Folien laden. Dieses Cheaten in diesen Public Distributed Computing Geschichten ist ein ganz spannendes Ding. Da kann man eine Menge Zeug machen. Da gibt es dann Strategien, wie man sowas, wie man da gegenwirken kann, die aber dann in der Regel auch tricky sind, weil um das ganz perfekt machen zu können, müsstest du im Prinzip den Job, den der Client gemacht hat, im Prinzip auf dem Server nochmal komplett selber auch rechnen, um dann vergleichen zu können, ob es richtig ist, was er zurückgeliefert hat, aber dann könntest du auch gerade selber machen, wenn du das alles selber berechnen kannst. Das heißt, du möchtest nur so eine Art Hash oder so berechnen müssen.
Was du machen kannst, ist, du kannst ein bisschen Redundanz schaffen, den Job halt 2-3 Mal vergeben auf unterschiedliche Grid-Rechner, nach dem Motto, nicht jeder wird lügen.
Ja, aber dann hast du das Problem, wenn du zu viele böse Leute hast. Also wenn du, also um da mal ein paar Google-Stichworte fallen zu lassen, nachdem ihr dann auch schön noch suchen könnt, wenn ihr das jetzt hier, wenn ihr uns hier zuhört. Das Ganze nennt man byzantinische Angriffe nach einem Problem mit byzantinischen Generälen. Das heißt, das Beispiel läuft so, dass man eine belagerte Stadt hat und der Belagerungsring, das sind irgendwie, keine Ahnung, 5 Generäle, die dann um diese Stadt drumherum stehen und die müssen sich jetzt irgendwie, die müssen miteinander kommunizieren, damit sie alle zum gleichen Zeitpunkt diese Stadt angreifen, um da erfolgreich ranzukommen. Ansonsten würden sie es nicht schaffen. Und das Problem ist jetzt, die Boten, die man schicken kann, um damit diese Generäle miteinander kommunizieren können, bei denen ist nicht garantiert, dass sie überhaupt ankommen. Und wenn sie ankommen, ist nicht garantiert, dass es vielleicht irgendwie ein Saboteur ist, der da ankommt und da was sagt. Und da gibt es ganz lustige Protokolle, um sicher gehen zu können, dass alle Generäle, die erstens mal überhaupt eine Botschaft bekommen, das ist noch relativ einfach, und dass aber auch die Botschaft korrekt ist.
Sind die Protokolle in dem Sinne sicher oder minimieren sie nur die Wahrscheinlichkeit?
Sie minimieren die Wahrscheinlichkeit. Also das klappt eben, und das ist es, worauf ich raus will. Das klappt nur, wenn, ich glaube, das Limit ist, wenn 2/3 der Teilnehmer die richtige Antwort geben. Das heißt, du kannst nur bei 3 Teilnehmern kannst du nur garantieren, dass die 2 ehrlichen oder dass die zwei richtigen Generäle die richtigen Antworten bekommen, wenn maximal einer davon lügt. Ja, klappt das schon? Also 1/3 ist jedenfalls die Grenze. Details, exakte Definition, nachgoogeln.
Okay.
Und das Gleiche ist dann hier bei dieser Verifikation mit Redundanz. Wenn du per Redundanz deine Aufträge rausgibst und sagst, naja, ich lasse es halt mehrmals rechnen von irgendwelchen Knoten, wenn du halt dann mehr
als... Naja gut, aber vielleicht identifiziere ich ja noch nicht das richtige Ergebnis, aber vielleicht kriege ich wenigstens schon mit, dass sie sich widersprochen haben und weiß dann, welche Sachen ich vielleicht separat selber nochmal rechnen sollte.
Ja, aber ab welcher Grenze möchtest du dann sagen, okay, du hast jetzt hier nur einen
Querschläger
drin gehabt oder du hast jetzt einen Angriff gehabt, und wenn du Angriffe gehabt hast, wer hat von den beiden recht gehabt und wie lange musst du den Job nochmal rausgeben?
Nein, in dem Fall könnte ich ja sagen, also von meinen 100.000 Jobs habe ich vielleicht bei 150 so ein Problem. Mhm. Und da könnte man nun sagen, da lohnt sich vielleicht die von Hand selber mal zu rechnen im eigenen Hause. Mhm. Denn ich habe ja meine Datenmenge entsprechend schon mal reduziert. Das geht natürlich nicht mehr, wenn ich plötzlich feststelle, ich habe 27.000 solche Fälle. Dann fängt es langsam an, dass ich mir überlegen muss, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich? Und natürlich noch schlimmer, wenn die Lügner sich geeinigt haben, mit welcher Antwort sie lügen.
Also man kann das relativ weit treiben. Also wenn diese Angreifer sich koordinieren, damit sie dann also auf ein falsches Paket nicht immer einfach nur 1 zurückgeben, sondern
vor allem nicht unterschiedlich auf der anderen Seite.
Ja, sie dürfen also nicht wiedererkennbar immer das gleiche zurückgeben, weil sonst kann man es gleich rausfiltern. Sie müssen aber so eine Art gemeinsamen Algorithmus haben, damit sie auf ein bestimmtes Paket alle die gleiche Antwort zurückschicken. Und so können die sich absprechen und du hast als Betreiber von dem Projekt relativ wenig Chancen, da was dagegen zu tun. Wenn die dann auch noch in einer gewissen Anzahl auftreten, dann haben sie auch noch die Wahrscheinlichkeiten auf ihrer Seite. Das heißt, sie können dann vielleicht sogar die ehrlichen Teilnehmer überstimmen. Weil wenn ich einen Arbeitsauftrag dreimal rausgebe, es kommt zweimal das gleiche zurück, aber die zwei waren halt eben Betrüger, dann wird das System annehmen, ja, das war die richtige Antwort.
Ach, da hat der Mehrheit gesagt, dass es... Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Fall gibt, wo jemand daran interessiert wäre, Tor oder irgendwas.
Okay. Na, das ist läuft nochmal ein bisschen anders. Also das ist zum Beispiel sowas, das ist jetzt eigentlich schon relativ spezifisch für das Peer-to-Peer-Computing. Also serverlose Geschichten mit Prozessorzeit und nicht vertrauenswürdigen Knoten. Wo sind wir hingekommen? Vom Scheduling
sind wir hingekommen. Wir waren bei Neuerungen, Forschungsgebieten, insbesondere Scheduling.
Richtig, insbesondere Scheduling. Vielleicht machen wir jetzt mal einen aktuelleren Trend. Und zwar diese Scheduling-Geschichten in den ganz toll neu gehypten Sachen. Wird das Scheduling... Naja, Scheduling ist ein bisschen viel, na egal. Es wird jedenfalls diese Zerteilung der Aufgabe und die Verteilung der Aufgabe wird bei den neuen Innensystemen, die gerade en vogue sind, von einem System gemacht, das sich MapReduce nennt.
Okay.
Das ist jetzt also wirklich die aktuelle Geschichte, was ganz aktuell mit Cloud Computing assoziiert wird. In der Regel sind es Sachen, die dieses MapReduce-System benutzen. MapReduce heißt... das Problem wird gemappt. Mapping ist dann der Verteilungsschritt, dass dieses Problem gesplittet wird. Das Mapping wird dann auf beliebige Rechner in meiner Cloud verteilt. Und am Schluss werden die Teilergebnisse, die dann zurückkommen, wieder alle zusammengenommen, reduced auf eine Antwort. Das klassische Beispiel für diese MapReduce-Anwendungen ist, daher da das von Google kommt, ein Aspekt von einer Google-Suche, nämlich, dass ich ein Wort suche bei Google in der Suchmaschine, ich gebe das ein und dann kommt auf meiner Ergebnisseite unter anderem so eine Zahl mit einem Counter, das heißt, wie oft ist dieses Wort überhaupt gefunden worden in dem gesamten Suchindex bei Google. Okay. Das heißt, im Prinzip diese gesamte Kopie des Internets, die Google da mehr oder weniger hat, um da schnell drauf suchen zu können, wurde einmal komplett nach diesem Wort durchsucht und das ist die Anzahl, wie oft dieses Wort da drin vorgekommen ist. Und das ist natürlich ein riesiger Job. Das ist eine gigantische Datenmenge. Und da könnte ein einzelner Rechner niemals innerhalb von diesen Sekundenbruchteilen durchgehen, die eine Google-Suche braucht. Mhm. Die Google-Suche, das ist ja mehr oder weniger instantan. Also ich sag halt suchen und dann kommt das Ergebnis. Und in dieser Zeit ist tatsächlich mehr oder weniger dieser gesamte Datensatz durchsucht worden. Das passiert, indem die Anfrage zerteilt wird in viele, 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 viele kleine Mini-Tasks, Mini-Jobs und dann verteilt wird in dieser Google Cloud, in dieser riesen Wolke, die Google hat. Google hat irgendwie, keine Ahnung, containerweise oder Fabrikgebäudenweise Rechenzentren über den Globus verstreut und haben dann in diesen Rechenzentren ihre Server mit eben Plattenplatz und CPU-Power und benutzen das dann, um schnell durch die Daten durchzugehen. Wie exakt dann die Verteilung nochmal gemacht wird, das ist dann auch nochmal hier eine kitzlige Geschichte. Also da weiß ich nicht genau, ob das wirklich im letzten Detail alles dokumentiert ist. Also zum einen diese File-Storage-Geschichte, da haben sie nochmal eine extra Schicht mit diesem Google FS, da haben sie ein eigenes Filesystem als globales verteiltes Filesystem. Und für die CPU-Geschichten eben dann das MapReduce-Framework, das ist also eine API, gegen die man programmieren kann, entweder in C++ oder in Python. Jedenfalls war das letzte Mal so, als ich das mir angeschaut hatte. Und über diese API gibt es dann halt diese Möglichkeit, Programme MapReduce machen zu lassen. Das war eigentlich schon im Schnelldurchgang eine Erklärung von MapReduce.
Ja. Sollen wir zwischendurch noch mal wieder ein bisschen Musik machen?
Komm an.
Okay. Dann bis gleich. Hallo, hier ist wieder Def Radio.
Das närrische Def Radio.
Hier ist Mike, hier ist Tobi und mittlerweile hat da draußen so richtig der Faschingsumzug angefangen.
Fasnetzumzug, hey, hier, da, Vorsicht, oder?
Ich kenne den Unterschied nicht.
Na, ich habe mit denen ja auch nichts zu tun, aber naja.
Ich weiß nur, es ist, na gut, ich werde mich hier nie wieder blicken lassen. Es ist laut, es ist schrecklich, es stört.
Ja. Also wir versuchen mal dagegen anzureden, so gut wir können, und ignorieren es ab jetzt dann. Ja, wir haben versucht, hier zu isolieren, so gut wir können, aber das ist nicht ganz möglich hier mitten in Ulm in der Innenstadt. Hier geht gerade, ja. Oh Mann, oh Mann.
Erzähl also,
wir tun
was.
Unser Bestes. Cloud Computing. Wir haben gerade uns über MapReduce unterhalten. Das ist so, die definierende Technik oder der neue tolle Ansatz, der dann natürlich nicht fehlen darf bei Cloud Computing. Das ist dann auch sowas, was jetzt dann mal tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, es ist auch nicht neu eigentlich. Diese MapReduce-Geschichten kennt man scheinbar aus irgendwelchen funktionalen Sprachen, wo schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren mit solchen Techniken gearbeitet wurde. Aber die Popularisierung von dieser Technik, die ist jetzt dann tatsächlich halbwegs neu. Wirklich mit Google, was ich jetzt auch als Beispiel benutzt habe, ist das populär geworden. Da gab es ein paar Paper, wo sie mal dokumentiert haben, wie bei Google intern die Infrastruktur so läuft und wie das funktioniert. Und natürlich ist hier in den 2000ern Google das große Vorbild für alles, was an großer Rechenpower und Rechenleistung umgesetzt werden kann. Weil man das Internet komplett durchsuchen zu können, ist natürlich schon der Riesentask. Okay, unser Channel freut sich, wenn ihr...
Ja, jemand meint, wir hätten jetzt Hintergrundmusik. Aber die kann ich natürlich auch separat mitbringen, wenn ihr das wollt.
Wir ignorieren das jetzt, okay? Also, wenn ihr Spaß habt, unterhaltet euch bei uns im Chat, defradio.de. Wir haben einen Link auf unseren eigenen IRC-Channel. Kommt mit in den Chat und freut euch mit uns über die Hintergrundmusik. Also, MapReduce ist eine tolle neue Technik. Solche Frameworks wie dieses MapReduce-Framework, was Google da wohl benutzt, entstehen inzwischen auch öffentlich als Open Source. Also es gibt die ersten MapReduce-Frameworks, zum Beispiel von im Apache Project. Das ist unter anderem gesponsert von Yahoo auch. Da gibt es dieses Hadoop, H-A-D-O-O-P. Wenn ihr danach googeln wollt oder Yahoo'en wollt oder wie auch immer, halt suchen wollt. Die implementieren das, soweit ich weiß, als Java-Server, wie auch immer, und bieten so eine Art Schnittstelle an, um mit MapReduce-Technik auch einen eigenen Cluster betreiben zu können oder eine eigene Wolke betreiben zu können quasi, um ja, beliebige Jobs, die sich so parallelisieren lassen, eben in so einem Netzwerk dann berechnen zu können. Da tut sich also ein bisschen was und da müssen wir mal gucken, in welchem Ausmaß das tatsächlich hier im Mainstream ankommt und hier auch dazu führt, dass wir vielleicht als Programmierer mit MapReduce mehr arbeiten. Weil bisher sind die Techniken, um so verteilt zu rechnen oder halt um die Cloud irgendwas machen zu lassen, noch relativ primitiv. Also man, so die klassischen verteilten Computing-Leute, Distributed Computing-Leute, die kennen halt, ja, zum Beispiel MPI, Message Passing Interfaces, das ist eine API, mit der du explizit Kommunikation machen kannst und Aufträge verteilen kannst über so eine Art RPC-Interface, Remote Procedure Calls. Das findet dann so bei den moderneren Sachen hier mit REST-APIs Verwendung. Auch die Software-as-a-Service-Leute haben das in der Regel so gehabt, dass du halt irgendwo Server stehen hast. Wie die untereinander strukturiert sind, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es ganz lustige Sachen eben. Keine Ahnung, du kannst so Genie-Spaces aufmachen mit irgendwelchen Namespaces, die dann untereinander ausklamüsern, wer da den Dienst übernimmt und diesen Service anbietet. Oder es gibt Enterprise-Service- Busse oder Buses, die sowas dann untereinander aus baldowern können, wer da was macht. Jetzt habe ich hier meinen Faden verloren von der Musik, das ist schrecklich.
Guck nicht mich so bei an. Meine Musik war harmlos.
Ja, das ist. Du freust dich zu sehr über die Musik, das irritiert mich. ja, genau. APIs. Die bisherigen APIs laufen eben nicht auf diesem MapReduce-Zeug, was sich dann selber, was wieder weiter unterteilt werden kann, sondern machen das alles viel expliziter über diese Remote Procedure Calls. Das ist die CPU-Seite. Was ich auch noch gern erzählen will, was auf der Storage-Seite, auf der Speicherseite ein lustiger Trend ist, ist die Ablösung von SQL. Also es gibt Leute, die sehen SQL so als den, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen auch fies, als den Dinosaurier für das Speichern von Daten und propagieren neue Frameworks, die tendenziell auch so in diesem Spirit von MapReduce arbeiten. Das sind dann, ja, also ich lerne das auch gerade selber hier nebenher, weil ich eigentlich eher aus diesem Peer-to-Peer- und Grid-Computing-Zeug komme und das alles ganz spannend finde. Also das wird dann typischerweise als Distributed Key-Value Store gesehen, ist aber nicht einfach nur so das, was man von Peer-to-Peer kennt, dass ich wie hieß es beim Peer-to-Peer? Gott, hier kann man nicht mehr denken bei dem Lärm. Also wenn ich bei Peer-to-Peer-Netzen eine Anfrage, zum Beispiel eine Suchanfrage an Gnutella stelle, dann beantwortet das Netzwerk meine Anfrage. Wie nannte sich diese Technik? Da hat auch einen Namen für Distributed Hash Tables. Ha, genau. Was jetzt diese Distributed Key Value Stores machen, ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Also sie kombinieren diese verteilte Datenspeicherung noch mit einem MapReduce-Ansatz, sodass ich nicht nur einfach blind nach einem Wort oder sowas suchen kann, sondern dass ich dazu noch so eine Art Schablone mitgeben kann, die dann irgendwelche Operationen noch mit ausführen kann. Also sowas, wie man bei SQL als Relationen kennt, dass man dann mit SQL-Statements, SQL-Statements so lustige Kombinationen bauen kann, um die Daten nicht einfach nur roh abzurufen, sondern auch irgendwas Intelligenz drauf machen zu können, also Joins oder was auch immer. So kann man dann scheinbar bei diesen Distributed Key Value Stores quasi MapReduce Tasks mitgeben, damit dann auch was gearbeitet werden kann auf diesen Daten. Also ich habe dann quasi einen intelligenteren Datenspeicher, der auch gleichzeitig dann gleich mitrechnen kann, um intelligentere Abfragen machen zu können. Also es ist eine Alternative, um komplexe Anfragen machen zu können. Ich habe auf der einen Seite eben die klassischen SQL-Statements, die irgendwas machen und auf irgendeinem SQL-Server ankommen, und auf der anderen Seite eben dann diese verteilten Datenspeicherungsmodelle, auf denen ich dann, um komplexere Sachen implementieren zu können, wohl auch MapReduce-Programme mitliefern kann, die dann verteilt laufen, damit nicht nur die Datenabfrage verteilt wird, sondern auch gleich die komplexere Zusammenstellung der Daten verteilt ablaufen kann. Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich finde es tierspannend. Und da tut sich auch eine ganze Menge Zeugs. Es gibt, damit ihr auch wieder was zu googeln habt oder zu suchen habt, da ein paar ganz witzige Projekte. Und da tut sich auch, also das ist jetzt der Teil, wo es wirklich spannend wird, wo sich auch ein paar neue Konzepte ergeben. Also MapReduce, auch wenn es vom Konzept her keine wirklich Neuentwicklung ist, aber es ist zumindest eine neue Entdeckung. MapReduce wird in ganz vielen Bereichen da eingeführt. Und bei diesen Datenstores, was ich ganz gerne erwähnen würde, ist da die CouchDB zum einen. Ist inzwischen beim Apache Project gelandet. Muss wohl irgendwie ein ehemaliger MySQL-Mensch da initiiert haben. Als verteilten Key-Value-Data-Store, wie auch immer. Also da streiten sich noch die Gelehrten, wie man das alles nennen muss. Ich nenne einfach mal das als verteilten Key-Value-Data-Store mit MapReduce-Technik. Teilweise wird es auch einfach nur generell verteilte Datenbank genannt, aber das machen ja die SQL-Leute auch. Also das kann man, glaube ich, nicht so wirklich sagen, weil die machen ja auch Verteilung und Redundanz und Clustering, was weiß ich, was alles. Also ich nenne es mal einfach jetzt hier Distributed Key Value Store. Neben der CouchDB, was so das Populärste gerade ist, nach dem, was ich so mitlese aus der Blogosphäre, gibt es noch ein paar Sachen. Also CouchDB ist, glaube ich, auch schon in Erlang implementiert. Viele Sachen in der Richtung sind in Erlang implementiert. Was ich auch noch als Buzzword kenne, was ich mir unbedingt angucken möchte, ist Scalaris, heißt es, glaube ich, oder Scalarix oder sowas. Was auch ein System ist zur verteilten Datenspeicherung, inklusive verteilter Bearbeitung der Daten, um komplexere Anfragen stellen zu können. Erlang ist in der Richtung wohl gerade mit ein bisschen auf der Welle. Zusammen mit das andere, was da populär ist, ist JavaScript witzigerweise. Also JavaScript und Erlang sind wohl die Hype-Sprachen, die wir da gerade in dem Bereich haben. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, das ist auch eine witzige Neuerung, die wir jetzt in dieser Hype-Welle haben, im Gegensatz zu früher. Sind die neuen Sprachen, wobei, naja gut, es ist schrecklich, ich wiederhole mich, glaube ich. Auch Erlang ist was nicht unbedingt neu ist. Erlang gibt es auch schon seit, weiß ich, Mitte der 90er, aber wird eben jetzt dann erst populär im Rahmen von diesem Cloud Computing. Erlang ist eigentlich von Anfang an für solche Cloud-Geschichten gebaut gewesen, das hat nur keiner gekannt bisher. Erlang ist eine funktionale Programmiersprache, die bei Ericsson implementiert oder entwickelt wurde, um Telefondienste oder Telefonserver, also Telefondienste anzubieten. Mhm, das heißt, so Telefon-Switching, dass halt, wenn ich eine bestimmte Nummer einwähle in meinem Endgerät, dass ich dann bei dem richtigen Anschlussgerät rauskomme am anderen Ende. Für solche Sachen, ich glaube, sowas hat zumindest laut dem Video, was man zu Erlang sich anschauen kann. Also wenn ihr Zeit habt, sucht mal bei dem Video Web 2.0 Dienst eurer Wahl nach einem Erlang-Video. Da gibt es ein ganz heißes Video aus, weiß ich, Ende der 80er, glaube ich, oder Anfang 90er, wo ein toller Informatikbeauftragter, wie auch immer, da sitzt und erklärt, wie so ein Telefonsystem funktioniert und wie toll Erlang das jetzt alles übernimmt. Das ist spitze, das ist ganz toll. Ja, und im Prinzip so ein Telefondienst, das ist eigentlich auch eine Wolke. Sieht man normalerweise nicht so, aber wenn man sich das so überlegt, naja, Erlang stellt halt sicher, dass so ein Telefondienst existiert. Da sind ganz viele Klienten, die haben alle keine Ahnung und wollen auch nicht wissen, wie das alles funktioniert. Die wollen nur, dass halt die Wolke das tut, was sie tun sollte. Und das möglichst ohne Ausfälle. Ohne Downtime, also ohne, wenn irgendwas passiert, dass man halt dass die Wolke das selber irgendwie richtet. Und das ist bei Erlang schon alles in der Runtime drin. Also die Erlang ist von vornherein funktional, was zu solchen Sachen führt wie Seiteneffektfreiheit. Ja. Du meinst, wir sollten mal kurz Pause machen und unsere Musik spielen?
Zum Beispiel.
Ja, können wir machen und danach eine Pause ein bisschen mehr über Erlang.
Okay. Also bis gleich. Hi, und hier sind wir nochmal mit DevRadio. Und hier ist immer noch Mike, hier ist immer noch Tobi, wir sind immer noch bei Cloud Computing, wir haben immer noch ein bisschen Hintergrundberieselung. wir waren bei Erlang und neueren Sprachkonzepten in der Beziehung.
Ja, also nicht nur Sprachkonzepte, sondern also ja, im Prinzip Sprachkonzepte, ja schon. Also es ist wieder mal eine Chance für die funktionale Fraktion, einen neuen Versuch zu starten, populär zu werden. Was vermutlich wieder nicht funktionieren wird, aber wir gönnen ihnen mal den Versuch. Vielleicht klappt es ja diesmal. Weil Erlang ist wieder eine funktionale Sprache, was nicht unbedingt aus meiner Sicht ein Vorteil ist, aber es ist, um das zu popularisieren, aber es ist natürlich ein Vorteil für Verteilung und naja, wie soll man sagen?
Fragen wir mal so, was ist bei Erlang anders als bei anderen funktionalen Sprachen? Warum ist es so geeignet für diese Anwendungen?
Achso, nee, theoretisch sind alle funktionalen Sprachen geeignet für Anwendungen, die du ausfallsicher und verteilt laufen lassen möchtest, weil funktionale Programmiersprachen seiteneffektfrei sind. Das heißt, wenn dir irgendwo in deinem Cluster ein Knoten wegbricht oder sonst irgendwas Schlimmes passiert, kannst du an der letzten Stelle, wo du weißt, dass der Knoten gewesen ist, im Prinzip weitermachen, weil du sicher sein kannst, dass keine komischen Seiteneffekte irgendwo in der Gegend rumlaufen. Dadurch, dass du rein auf diese funktionale Sache beschränkt bist, kannst du quasi zu beliebigen Punkten dieser Ausführung wieder hingehen, oder wenn du den Zustand eben kennst, kannst du diesen Zustand auch wieder herstellen. Und bei Seiteneffekt, also bei Sprachen, die mit Seiteneffekten arbeiten, kannst du da immer nicht so sicher sein.
Ja, klar. Also sprich, ich habe einfach dieselbe Aufrufschnittstelle. Wenn ich das Zeug mit denselben Parametern aufrufe, egal wo, kann ich sicher sein, dass nicht irgendwo noch eine globale Variable oder irgendein anders gearteter Zustand in meinem System irgendwo nebenher rumliegt, der mein System halt, sei es positiv oder negativ, beeinflussen hat, dass dieser Zustand halt woanders dann anders ist, weil dieser äußere Zustand dann plötzlich fehlt.
Genau, so ist es. Also das ist in dem im Kontext hier das, was da an den funktionalen Programmiersprachen so toll und so
attraktiv ist.
Genau, so günstig ist. Problem an dieser Sache ist, funktionales Programmieren läuft ganz anders als das normale, als das Programmieren, was man so gewohnt ist, als imperative Programmieren.
Beim Warum normalen eigentlich? Ich meine, ich stelle mir das nur gerade mal so naiv vor. Was weiß ich, ich habe ja auch in C und anderen Programmiersprachen schon meine Prozeduren, meine Funktionen, genauso meine Parameterlisten, meine Rückgabewerte. Warum soll da jetzt irgendwas anders sein?
Ja, das ist deswegen anders, weil du viel weniger Garantien hast. Du hast bei C, ist natürlich ganz schlimm, bei C hast du im Prinzip nur einen Haufen Speicher und der Speicher wird von dir irgendwie modifiziert. Das ist im Prinzip alles, was dir C verspricht oder was deine Umgebung in C dir garantiert. Das ist relativ wenig, weil wie und wo der Speicher jetzt von dir hin und her modifiziert wird, das kannst du im Prinzip, wenn du sogar einen Pointer manipulieren kannst, völlig beliebig wild machen. Also da ist ziemlich schwer, irgendwelche Garantien für irgendwas abzugeben. Und diese funktionalen Sachen,
ja, du willst mir gerade sagen, die geben jetzt diese Garantien ab. Das heißt aber eigentlich ja nur, dass die Sache im Prinzip eigentlich erleichtert würde,
Das ist jetzt unfair, weil ich bin kein Freund von funktionalen Programmiersprachen. Das heißt, es ist eigentlich unfair, mich jetzt hier für die funktionalen Leute da irgendwas definieren zu lassen. Aber ich probiere es mal möglichst neutral zu machen. Die funktionalen Programmiersprachen schränken dich sehr viel mehr ein, indem sie dich immer nur sehr beschränkt mit Variablen arbeiten lassen. Also du hast immer nur die Möglichkeit, Datenstruktur zu ändern, die du gerade wirklich in der Hand hältst. Ja, es gibt also nicht irgendwo irgendwie Daten rumfliegen.
Ich habe nur diese eine Schnittstelle. Ich habe einmal den Funktionsrückgabewert und die Parameterliste, die ich vielleicht noch innen drin verändern kann. Also mehr als Call by Reference Parameter kann mir eigentlich nicht mehr passieren. Also im Gegenteil, es wird schwierig, wenn ich äußere Zustände mal brauche. Also siehe, was für ein Act es ist, in einer Sprache wie Lisp oder Gopher oder was weiß ich, mal einen Texteditor zu schreiben.
Ja, also um es kurz zu machen, du musst halt alles rekursiv programmieren. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber das ist auch egal, weil funktionale Sprachen werden sich nie durchsetzen, meiner Meinung nach, weil dieser ganze rekursive Programmierstil macht Knoten ins Hirn. Also es ist viel einfacher zu sagen, imperativ, ich habe Speicher, in dem Speicher, das was da steht, das ist jetzt meine, keine Ahnung, Textdatei so und so, die habe ich gerade reingeladen und darauf möchte ich jetzt das und das tun. Und dann manipuliert es halt die Datei, die ich aufgemacht habe. Und es ist viel einfacher, als jetzt dieser funktionale Ansatz, wo ich sagen muss, ich habe jetzt hier also alles ist irgendwie eine Liste und ich kann immer nur jeweils ein Element angucken und dann muss ich mir rekursiv das irgendwie so zusammenbauen, dass man da durch Selbstwiederaufrufung mit irgendeinem Abbruchargument, lass uns einfach. Also es gibt noch ein paar andere lustige Sachen. Also obwohl Erlang jetzt fürs Backend zurzeit gerade die heiße Technologie ist, ist es natürlich nicht die einzige Option. Erlangen ist so ein Ding, das ist auch auf meiner Liste drauf, dass ich mir das immer noch mal gerne angucken will. Ich habe es mir auch schon ein paar Mal angeschaut und bin immer wieder dann zu der Erkenntnis gekommen, oh, Rekursion nervt. was die Alternativen sind, die relativ populär sind, das ist auch ganz witzig, JavaScript, lustigerweise.
Okay.
Eines der großen Probleme, also wir sind bei dem Cloud Computing natürlich halt dadurch, dass es jetzt wieder mal eine Hype-Welle ist, im Anschluss an die Web 2.0-Welle oder immer noch in der Web 2.0-Welle, werden viele Sachen, die jetzt aus der Wolke kommen, im Prinzip einfach aus dem WWW kommen. Das heißt aus dem World Wide Web, wo ich HTML-Interfaces habe und dann das Ganze auch irgendwie zugänglich mache über eine tolle Ajax Web 2.0-Tralala-Schnittstelle. Sprich, ich habe eine Schnittstelle, die beim End-User ankommt als ein bisschen HTML mit ein bisschen JavaScript, was irgendwie live mit dieser lustigen, ich mache XML über HTTP irgendwie live ohne Page-Refresh Schnittstelle, dann JavaScript-Objekte hin und her tauscht. Und auf dem Client läuft dann JavaScript und auf dem Server läuft irgendwas, was diese Schnittstelle dann bedient. Das heißt, da wird dann im Prinzip die Cloud, also das, worauf der User zugreift mit seinem lustigen Browser, implementiert mit irgendeiner Sprache, die auf der anderen Seite JavaScript sprechen muss. Typischerweise hat man da bisher Java irgendwo dahinter stehen oder irgendwelche Perl-Geschichten, irgendein Perl-Dämon, der dann dieses, wie heißt es, ich glaube, Bayeux heißt es und JSON sind so die Google-Stichworte, nach denen man da suchen kann, wenn einen das näher interessiert. Also irgendwelche lustigen Programme, die halt HTTP sprechen und dann darauf irgendwie ein Protokoll machen können mit dem Ajax-Programm oder mit dem JavaScript-Programm. Abgesehen von den typischen Sachen, die mit Java und Perl implementiert sind, gibt es aber jetzt ganz neu, was ich tierisch spannend finde, Leute, die allen Ernstes versuchen, diesen Mix von Programmiersprachen ein bisschen aufzuheben und auch serverseitig JavaScript zu sprechen.
Okay.
JavaScript scheint in letzter Zeit, also so im letzten Jahr, von ein paar Leuten relativ nett gehypt zu werden. Als fast schon General-Purpose-Sprache, also für alles, nicht nur für kleine Animationseffekte im Browser, sondern von richtigen Web 2.0, echten, keine Ahnung, E-Mail-Programmen oder Word-Processing-Programmen im Browser bis hin zu eben jetzt aktuell serverseitige Geschichten. Also ich habe halt jetzt als einziges Beispiel nur diesen Aptana Blub Cloud irgendwas, also Buzzword-Geschichten wieder. Die nehmen sich einfach in Firefox her. Mhm. Der Firefox hat eine relativ witzige JavaScript-Implementierung, die inzwischen halbwegs schnell läuft. Man könnte da vielleicht auch in Zukunft dann ein WebKit nehmen, der dann auch eine noch witzigere BSD-lizenzierte, ich glaube, doch müsste eigentlich BSD sein, na egal. Jedenfalls wird bei JavaScript gerade viel an Interpretern geschraubt, um die performant zu machen. Das heißt, die profitieren da sehr stark von Entwicklungen im Browser, die gerade sehr hinterher sind, JavaScript performant zu machen und setzen es halt schlicht und einfach dann auf dem Server ein. Das heißt, du hast dann sowohl auf dem Client als auch auf dem Server die gleiche Sprache und hast dann durchgehend JavaScript, sowohl bei dem Client als auch in der Cloud. Also JavaScript könnte möglicherweise auch eine Sprache werden für Cloud Computing im weiteren Sinne. Das ist jetzt dann das andere Spektrum. Wir haben angefangen bei den Number Crunching Geschichten, also wirklich Ressourcennutzung möglichst effizient. Und ich würde mal behaupten, jetzt Web 2.0, das ist Ressourcennutzung möglichst ineffizient. Das ist das andere Ende der Skala. Weil hier, ein Textverarbeitungsprogramm zu machen in einem Webbrowser mit JavaScript und auf dem Server dann auch noch JavaScript zu machen, um Dienste zu implementieren, das ist dann das andere Ende der Skala von effizient. Aber hey, man kann es machen. Und die Argumente von den Web 2.0-Leuten für Cloud Computing sind dann witzigerweise auch nicht Effizienz, sondern Skalierbarkeit. Dass die Web 2.0-Leute ihre Ressourcen nicht effizient nutzen, das wissen sie selber, aber es muss wenigstens halten für große Anwendungsszenarien und dann passt es schon. Also es muss gar nicht effizient sein. Wir dürfen ruhig, es macht uns nichts aus, wenn wir hier für HTTP-Protokoll und was weiß ich, Protokoll und hier Interpreter da und da, hier CPU-Power rausblasen, noch ein Löcher. Hauptsache es geht überall und es kann viele Nutzer handhaben und dann passt es schon.
Okay.
Ja, wollen wir noch eine letzte Pause machen und dann ein Segment und dann
okay. Ist
schon 10 vor.
Machen wir. Dann nochmal bis gleich. Hallo, und hier ist wieder Radio Free FM mit Dev Radio. Hier ist Mike, hier ist Tobi. Wir haben das Thema Cloud Computing. Wir sind mittlerweile bei Web Apps.
Ja, genau, Web Apps. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Zu Programmiersprachen noch mehr zu machen, würde es einfach
den Rahmen
zu viel springen. Und zu lang dauern. Genau, und wir haben ja eh keinen hier, der mal was für Funktionalsprachen sagen würde.
Funktionale Sprachen sind ganz toll.
Genau, richtig. Wir wollen am Schluss nochmal einfach noch beleuchten, nachdem wir jetzt hier genügend Hype gemacht haben und Stichworte losgelassen haben, damit ihr euch alle das Zeug anschauen könnt und selber mal reingucken könnt. Natürlich die Frage aufwerfen, ja, ist es denn überhaupt eine gute Idee, alles dort in die Cloud zu schieben? Das ist nämlich unter anderem
ja, das vielleicht gar nicht. Der Nachteil, den ich dabei habe, ist, was ist, wenn mir mal das Netzwerk ausfällt, ich kann plötzlich überhaupt nicht mehr arbeiten.
Richtig, das ist
wenn ich mein doof. Ganzes Zeug irgendwo lokal habe, also ich habe gerne im Prinzip mittlerweile mein ganzes Zeug irgendwo, was ich irgendwie an irgendeinem Rechner brauchen könnte, irgendwo auf dem Stick, damit ich es überall mit einschieben kann. Das ist natürlich, wenn ich alles im Prinzip übers Internet verteilt habe, nicht mehr so ganz einfach. Aber die Sticks werden ja auch größer.
Ja. Dann hast du es überhaupt nur dabei und sonst irgendwie niemand. Also ich kenne einige Leute, die haben gerade bei den Google-Geschichten die Google-Apps ziemlich stark in Benutzung. Also Beispiele für diese Anwendungen, die man in der Cloud haben kann, sind halt typischerweise eben, wir kommen wieder auf Google zurück, diese Google-Apps. Da gibt es sowohl Textverarbeitung als auch Kalendergeschichten, als auch E-Mail. Und das ist alles eben dann ausschließlich als Browser-Applikation da. Das heißt, wenn Leute dann ihren Kalender eben bei Google in diesen Google Apps haben, in der Wolke haben und die Wolke ist mal nicht da oder kaputt oder sonst irgendwas, dann ist halt Pech. Und wenn der Betreiber der Wolke meint, er müsste jetzt da mit den Daten irgendwas machen, zum Beispiel die Daten verwenden, um irgendwie für mich Werbung zu schalten oder sonst irgendwo die Daten vielleicht abhanden kommen, auch Pech.
Okay.
Na gut, also es ist eventuell alles auch wieder mit Vorsicht zu genießen und vielleicht macht es auch Sinn, eigene Clouds zu haben. Insofern guckt euch das auch selber an und programmiert euch eigene Clouds. Und ansonsten habt trotzdem Spaß mit den offiziellen öffentlichen Clouds und
okay.
Have fun.
Das war's jetzt erstmal mit Dev Radio. Unser Nachfolger für die nächste Sendung ist auch schon wieder da. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ja.